Ich bin hier im Podcast auf dem Weg als Anwalt mit der Sandra.
Hallo.
Jetzt haben wir ja gerade den Moment den Fall gehabt, dass jemand verhaftet worden ist und jetzt eine Hausdurchsuchung stattfindet.
Genau.
Das Gescheitste wäre natürlich, wenn man denkt, das kommt zu einem Strafverfahren, dass man mal einen Anwalt kontaktiert.
Genau.
Und sich beraten lässt.
Genau.
Was kann man auf diesem Weg sonst noch mitgeben?
Es gibt da sicher ein paar Sachen, die man auch selber machen kann, aber man landet eigentlich wieder beim Gleichen, sobald es halt dann Leute an der Haustür schnell den Kontakt mit einem Rechtsanwalt auch aufnehmen.
Ja, ich habe jetzt eigentlich mehr darauf angespielt, dass man, wenn man jetzt will, halt nicht zu einem Anwalt, aus welchen Gründen auch immer, dass man sich einfach bedacht, dass wenn die Polizei kommt und einfährt, dann werden die mal wahrscheinlich alle Datenträger sichern und mitnehmen. Das heisst, man kann dann nicht mehr auf seine Daten zugreifen. Und das kann unter Umständen sehr lang sein, weil wenn man in ein Siedlungsverfahren geht.
Genau, aber das ist der Punkt, man muss in ein Siedlungsverfahren.
Genau, aber dass einem nachher nicht wegen dem Tempo unter sind, oder? Weil man dann sagt, ja, ich brauche die Daten unbedingt, darum kann ich nicht in ein Siedlungsverfahren, weil dann habe ich die Daten allenfalls schneller. Wäre es eben wichtig, dass man sich eine Kopie von den Datenträgern irgendwo sichert, dass wenn man eben alles mitgenommen wird, dass man halt immerhin noch seine Akten, Daten, die man halt braucht hat.
Noch ein zweiter Ort, wo hoffentlich nicht durchsucht worden ist.
Genau. Also es geht jetzt da nicht, dass man dazu ratet, die Daten unwiederbringlich zu löschen, weil dann hat man sie auch nicht mehr. Sondern es geht einfach darum, dass man irgendwo eine Sicherheitskopie hat, dass man einfach noch weiterarbeiten kann.
Ja, wir hatten ja auch schon Fälle gehabt, wo die Daten auch für das Geschäft und für die Sachen gebraucht worden wären und man dann extrem blockiert war und in einer mega unglücklichen Situation, weil man eigentlich auf keinen Fall entsiegeln lassen und braucht aber gleichzeitig Daten und das ist eine sehr unangenehme Spannung.
Ja, also wir haben ja auch, sagen wir, sogar schon Fälle gehabt mit Ärzten, wo das Arztgeheimnis betroffen ist. Also dann muss man ja per se siegeln. Dann dürfen ja die Strafverfolger sicher nicht einfach in Patientendossier hineinschauen. Aber gleichzeitig will man ja als Arzt weiterarbeiten, dann brauchst du Patientendossier. Also kurzum macht es Sinn, dass man da einfach eine Sicherheitskopie regelmäßig macht und das irgendwo ableitet, wo es eben bei der Hausdurchsuchung dann nicht auch noch mitgenommen wird. Weil, oder, die nehmen alle Datenträger mit, wissen ja nicht, dass dann vielleicht auf den verschiedenen Datenträgern überall das Gleiche ist. Das sieht man ja den Datenträger von außen nicht an. Und dann wollen sie natürlich alles sichern. Und dann hockt man eben allenfalls ohne nichts da, auch wenn man eine Sicherheitskopie im Büro hat.
Genau.
Gut, jetzt gehen wir mal vom Fall aus, dass morgen um 6:30, 6:30 klopft es vehement vor der Tür und es stürmen 6 uniformierte Polizeibeamte ins Haus. An was ist denn zu denken?
Also vielleicht mal ganz grundsätzlich und sicher nicht einfach ein bisschen ruhig bleiben und mit diesen Leuten reden. Man schaut, wer ist die Ansprechperson. Man versucht ein bisschen zu kooperieren und lässt sich dann aber auch mal den Durchsuchungsbefehl zeigen. Was dürfen sie anschauen, was steht dort nicht drauf. Einfach, dass man überhaupt versteht, warum, was jetzt gerade passiert.
Gut, ich bin jetzt, mir schrillen jetzt gerade alle Alarmglocken, weil du hast gesagt, mal mit denen reden.
Nicht so, ich meine, das Reden zeigt mir den Hausdurchsuchungsbefehl. Das
genau. Weil die werden dir sagen, die werden dir relativ unfreundlich sagen, wo hast du das Nattel, wo hast du den Computer, wo hast du was, wo hast du dies, wo hast du das. Und dort muss man ehrlich, also schon mal nicht kooperieren. Und wenn sie nämlich das Handy haben, wird die nächste Frage sein, wie ist der Code?
Genau.
Und man ist derart überrumpelt in dem Moment. Und einfach, was man mal rausgegeben hat, hinter das kommt man nicht mehr zurück. Und darum macht es eben Sinn, auch wenn man die Codes gibt, das wird dann gerade zeitnah einmal reingeschaut.
Und darum sollte man es eben nicht geben?
Man sollte es nicht geben, das kann man immer noch geben. Man kann, wenn man Aussagen machen will, wenn man Codes geben will, man kann es immer noch geben. Aber wenn du es einmal gegeben hast, kannst du es nicht mehr zurücknehmen.
Genau.
Und man ist in dieser Situation in einer derartigen Ausnahmesituation und das ist auch konzeptionell so gedacht, dass du überrumpelt wirst, also sich dem bewusst sein und eben im Moment nicht kooperieren. Ich persönlich würde im Moment, wenn die HD stattfindet, auch sagen, hey Moment, ich habe einen Rechtsanwalt, ich will dem anrufen oder rufen sie dem an, ich will, dass der auf Platz kommt.
Genau, ja, das ist sicher eben das Erste im Szenario mit Anwalt und ja, einen irgendwie anholen, sich einfach auch nur schon einen Telefonkontakt herstellen, dann kann einem der nochmal ganz ruhig die Anweisungen durchgeben.
Genau, und das wird wahrscheinlich auch die ganze Situation vor Ort ein bisschen deeskalieren, weil ja die Polizei dann weiss, aha, da gibt es ja schon einen Anwalt im Spiel.
Ja, nur schon genau, der wehrt sich, also die Person, die Betroffene, die hat jemanden, der uns auf die Finger schaut und dann macht man es, ja, dann schafft man gerade ein bisschen besser.
Dann habe ich jetzt wiederholt erlebt, das scheint eine neue Praxis zu sein, dass man eben den Code verlangt, den Code überkommt und dann wird einem ein vorformuliertes Blatt vorgegeben, wo man dann auf gewisse Rechte verzichtet. Zum Beispiel auch schon mal schriftlich lässt sich die Polizei bestätigen, dass man auf die Ziegelung verzichtet. Jetzt, das ist kompliziert, Juristendeutsch, wo dort draufsteht. Also ich möchte sagen, was man nicht versteht, wird nicht unterschrieben.
Das gilt nicht nur für diese Sachen, sondern eigentlich allgemein im Leben.
In dem Moment bist du derart überfordert, nichts unterschreiben. Man kann alles im Nachhinein noch unterschreiben. Es hat keinen Grund für Dringlichkeit in dem Moment.
Absolut, ja.
Die Hausdurchsuchung an sich, gegen die kann man im Moment nichts machen. Also es macht keinen Sinn, sich zu wehren, es macht keinen Sinn, zu opponieren, sondern das muss man einfach über sich ergehen lassen. Und wirklich das einzige Mittel, das man hat, ist, dass man sagt, ich will Siegelung. Das heisst einfach, ihr könnt das Zeug mitnehmen, aber ihr dürft es einstweilen mal nicht anschauen. Und dann kann man nämlich via Gericht gegebenenfalls diskutieren, ist die Hausdurchsuchung überhaupt rechtsmässig gewesen und darf man hineinschauen und in was darf man hineinschauen. Dann, wenn die Hausdurchsuchung stattfindet, dann gibt es den sogenannten Durchsuchungsbefehl. Der wird dann ausgehändigt. Wichtig ist, dass man den Angehörigen, wenn die auch im Haus sind, im Raum sind, dass man denen das gibt. Weil das ist dann das Papier, wo die Angehörigen einen Anwalt anrufen können, wenn es das nicht schon während der Hausdurchsuchung passiert, wo die dem Anwalt genau sagen können, wer was wie wo hat das angeordnet. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du von Angehörigen ein Telefon bekommst und nachher nicht weißt, wer zuständig ist. Da geht ganz wertvolle Zeit verloren. Weil man muss wissen, es findet die Hausdurchsuchung statt, der Beschuldigte wird meist mitgenommen und dann gibt es relativ zeitnah eine Einvernahme. Also ist ganz wichtig, dass man den Anwalt möglichst genau instruieren kann, wer zuständig ist, dass man dann auch rechtzeitig in den Einvernahmeraum kommt. Eben, wir kommen jetzt gerade von so einer Hausdurchsuchung zurück und jetzt findet heute Nachmittag die Einvernahme noch statt. Was ist da der Tipp an die beschuldigte Person?
Das Erste ist, also man tut sicher mal vorher noch sagen, hey, ich möchte mit dem Klient reden, wir möchten allein reden, dass man mit dem in die Zelle geht, mit der immer. Und dort kann ich in Ruhe schnell das Gespräch führen, die Person auch vorbereiten, was dann auch immer die Strategie bezüglich Aussage mag sein, aber dass man der Person ein bisschen erklären kann, was passiert jetzt. Man kann ruhig bleiben, einfach so ein bisschen Begleitschutz geben für das Gespräch.
Genau, man geht in die Einvernahme und dann ist ja so, dass die Person befragt wird. Wer fragt, der leitet das Gespräch, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Die Polizei wird es verstehen geben, wir wissen eigentlich schon alles. Und das wird auch einen relativ starken Druck auf die Person ausgeübt. Und dann ist einfach mal grundsätzlich der Person die Situation zu erklären, sagen, was ist die Position der Polizei, was sind die Rechte, die du hast. Und dann mit dieser Person relativ schnell zu einem Schluss kommen, lässt man sich jetzt darauf ein in die Einvernahme oder tut man die Aussage verweigern. Und da gilt eigentlich auch wieder das Gleiche wie bei der Hausdurchsuchung. Wenn man sich einmal eingelassen hat und sich festgelegt hat, kommt man hinter die Aussage nicht mehr zurück. Also muss man wie evaluieren, bringen die Aussage etwas im Hinblick auf eine schnelle Haftentlassung? Ja, nein. Gibt es allenfalls Gründe wie Notwehr, Notstandshilfe, fehlende Zurechnungsfähigkeit oder es gibt gewisse Aspekte, die man relativ zeitnah einbringen müsste.
Genau, weil man sonst sich so ein bisschen seine Glaubhaftigkeit vom Ganzen verspielt.
Ja, oder allenfalls eben, wenn man merkt, er ist komplett verladen und das Delikt ist zeitnah, dann macht es ja auch Sinn, dass man mal schaut, dass eine Blutprobe genommen wird, dass Urin genommen wird, je nachdem.
Genau.
Also es ist nicht einfach per se, man kooperiert nicht und man macht dicht und macht keine Aussagen. Also es gibt durchaus Konstellationen, wo sich Aussagen empfehlen. Mhm. Und im Zweifel tendiere ich dazu zu sagen, hey, jetzt hören wir doch gescheiter mal die Vorwürfe an, wir wissen gar nicht genau, was jetzt da los ist. Hören wir mal die Fragen an und dann kann man immer noch entscheiden, macht man Aussagen oder nicht.
Genau, und es ist ja auch nicht so, dass es nur eine Chance gibt zum Aussagen. Es folgen noch diverse Mal, man kann schriftlich Sachen hineingeben. Das ist keine verspielte Chance, eben meistens, außer das ist etwas, das wirklich gerade muss raus.
Genau. Und man muss auch wissen, so in einer Haftsituation, das ist so ein Durchschliessen. Verhaftung, erkennungsdienstliche Behandlung, Einvernahme an die Polizei, Einvernahme am Staatsanwalt, sofort zum ZMG. Also da fehlt wie auch Zeit, sich wirklich zu sortieren und das vertieft zu besprechen. Als Anwalt kann man zwar darauf bestehen, dass man mit dem Klienten reden kann, aber es ist natürlich etwas anderes, ob man in einer immensen Drucksituation, in einer ringhörigen Zelle redet oder ob man das wirklich vorbereitet und Mitbringen von der Akte im Gefängnis bespricht. Mhm. Ja, es ist keine lustige Situation.
Nein, sicher nicht. Das ist der Horror. Also eben Verhaftung an sich und dann auch noch das ganze Zuhause auf den Kopf gestellt. Gibt sicher Angenehmeres.
Ja, und du kennst ja die Situation nicht und durch das hast du natürlich grosse Angst.
Ist sicher so, ja.
Du hast ja letztes Mal im Podcast davon geredet, dass man so Gefängnisbesuche kann. Nein, nicht Gefängnisbesuche.
Also der Testbetrieb vom Gefängnis, vom Neuen, ich habe mich angemeldet.
Hast du dich angemeldet?
Also es ist unverbindlich und mal schauen, ob sie mich aussuchen, aber ja.
Und wenn ist das?
Im Frühling.
Ah, erst nächsten Frühling. Und das ist einfach eine Nacht oder 24 Stunden?
Ich weiß im Fall noch nicht so, weil ich glaube, es ist eine Nacht. Vielleicht auch, ob es dann noch ein bisschen vom Tag dazu kommt, weiß ich nicht. Es geht, glaube ich, wirklich mal so, dass sie können testen, den Betrieb halt eben mit Leuten, die eingeschlossen sind. Aber es ist noch sehr wenig bekannt.
Also ich tue ja mal den Leuten vor den Gerichtsverhandlungen meinen Klienten empfehlen, dass sie Gerichtsverhandlungen sitzen. Einfach, dass man die Atmosphäre, den Ablauf schon mal gesehen hat. Und ehrlich gesagt, wenn jetzt irgendein Klient von mir zulässt, ich würde ihm empfehlen, sich für den Testbetrieb anzumelden.
Ja, also ich würde es, glaube ich, jedem empfehlen, ja, der irgendwie jedem, ja, in Berührung mit Strafrecht ist. Also ich glaube, das tut uns allen gut, mal schnell diese Perspektive zu kennen. Also ich finde es mega spannend.
Ja, und es ist eine einmalige Chance.
Ja, voll. Das ist cool.
Dann gibt es ja etwa die auch Klienten, die zu uns kommen und fragen, ob es so etwas wie eine Schutzschrift gibt. Also dass man wie eine Anzeige kann verhindern kann, wo dann allenfalls eine Verhaftung verhindert, weil man frühzeitig seinen Standpunkt schon ins Verfahren einbringen kann.
Also so analog zum Zivilrecht.
Genau. Und da muss man sagen, das kann man nicht, weil man ja meistens noch gar keine Zuständigen hat.
Genau, ja.
Also es ist ein organisatorisches Problem. Es ist kein Fall angelegt, dann kann man es nicht zuordnen und man wird nicht wegen einer Schutzschrift einen Fall anlegen.
Ja, und ich habe das Gefühl, das ist dort im Zivilrecht doch oft auch viel konkreter schon. Dort macht man selber ja etwas, wo dann allenfalls man befürchtet, dass von der Gegenseite etwas kommt. Und ja, ich habe das Gefühl, das Strafrecht ist noch mal viel offener. Also da müssen wir ja tausende Schutzschriften pro Person hinterlegen für jedes Kleinste, was man da jemals gemacht hat.
Ja, und weißt du, es muss ja nicht unbedingt etwas gemacht sein. Es gibt doch auch, weiß auch nicht, dass einem etwas angedroht wird. Also ich zeige dich an wegen dem und dem, obwohl es auch keine Hand und Fuß hat. Also ich empfehle einmal in so Sachen, wenn man so etwas befürchtet oder einem so etwas angedroht wird, dass man halt seinen Anwalt schon rechtzeitig instruiert, schon Zeug hinterlegt, dass der allenfalls dokumentiert ist und bei einer Verhaftung entsprechend auch sofort kann agieren.
Also ja, wenn es so konkret wird, genau, dass auch jemand sagt, wegen dem gehe ich dort und das machen, dann klar, irgendwie das bei einer Person hinterlegen, die es ins Verfahren bringen kann und dass es schneller geht. Aber also vielleicht jetzt, man kann sich nicht im Voraus schützen, aber gegen absolut ungerechtfertigte Strafanzeigen kann man ja dann schon auch vorgehen. Also
ja,
nicht,
ja.
Ich meine, im Nachhinein einfach, man kann sich also schon wehren. Man ist dem nicht einfach ausgeliefert und man kann sich halt wie, und das mag so ein bisschen unbehaglich sein, man kann sich nicht im Voraus dagegen schützen. Das nicht, im Nachhinein kann man sich wehren.
Ja, ja, was einem natürlich nicht hilft, wenn du dann mal eingepackt wirst und in Haft kommst.
Das ist ja eben die unbefriedigende Situation am Ganzen.
Aber eben, wenn man dann unzurecht, wie sagt man?
Zu Unrecht.
Wenn man dann zu Unrecht mal sollte verhaftet werden, und das passiert viel schneller, als man jetzt meint, dann ist es einfach wichtig, dass man einen kühlen Kopf behaltet und nicht denkt, ah, ich kooperiere jetzt einfach, weil ich bin ja unschuldig. Weil kooperieren heisst halt auch, man gibt alles Preis und je mehr man Preis gibt, desto mehr Fragen gibt es auch und desto mehr gibt es Abklären.
Ja, und man bietet Angriffsfläche. Also eben jede Äußerung kann man dreimal umdrehen und schwarz-weiß sieht sie sowieso gerade schon mal wieder anders aus, als sie so im Gespräch ist.
Ja, es wird alles unberechenbarer.
Absolut.
Darum macht es am Anfang wirklich meistens Sinn, das Zeug klein und eng zu behalten und einfach einmal sich auf das Spiel nicht einzulassen.